NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Was darf, was soll Theater? Um diese Frage hat sich in Osnabrück in den vergangenen Wochen ein Streit entzündet. Konkret ging es um ein Stück, das das Versagen der katholischen Kirche in Sachen Missbrauch auf die Bühne bringen sollte.
Doch die Produktion wurde abgesagt. Im Verlauf der Probenarbeit sei es zu unüberbrückbaren Differenzen in der Art der künstlerischen Umsetzung gekommen, schrieb das Theater als Begründung.
Und vor dem Theater wird demonstriert. Ein Streit, der Fragen aufwirft, weit über Osnabrück hinaus. Was darf Kunst? Alles sagen im Namen der Kunstfreiheit, auch wenn's weh tut?
Medienberichte aus dem Sommer waren das. Es ging darin um eine Debatte, die mittlerweile seit Monaten vor allem das Stadttheater Osnabrück beschäftigt. Auf die Ereignisse, da werden wir später in dieser Folge noch genauer eingehen.
Hinter den Vorkommnissen in Osnabrück steht für mich ein größeres Thema, das immer wieder zu Diskussionen führt. Das Spannungsfeld zwischen Glauben und Kunst. Und damit die Frage, gibt es eine Grenze zwischen Glauben und Kunst? Und wenn es diese Grenze gibt, wo könnte die liegen? Und so habe ich mich auf die Suche gemacht nach konkreten Beispielen, an denen sich zeigen lässt, wie und wo Konflikte beim Thema Kunst, Satire und Religion entstehen können.
Glaube und Kunst, das ist heute unser Thema in Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch heute Florian Breitmeier
und Silas Degen.
Freiheit endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt, hat der Philosoph Immanuel Kant einmal gesagt. Und wie lässt sich das nun auf unser Thema anwenden? Kunst endet da, wo der Glaube des anderen beginnt? Werfen wir zu Beginn zunächst einmal einen Blick ins Gesetzbuch. Silas, du hast dich da eingelesen. Wie sieht denn die Rechtslage aus?
Sowohl die Kunst als auch die Religionsfreiheit sind im Grundgesetz verankert und die entsprechenden Artikel liegen sogar direkt nebeneinander. Artikel 4 schützt die Religionsfreiheit und Artikel 5 Absatz 3 besagt, dass die Kunstfreiheit umfassend ist. Künstlerische Werke sind also grundsätzlich frei. Die beiden Artikel stehen nicht in direkter Beziehung zueinander und es gibt auch keinen Schutz der Religion vor der Kunst. Allerdings können Kunstwerke dann eingeschränkt werden, wenn sie Grundrechte anderer verletzen, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte, die Menschenwürde oder die öffentliche Ordnung mit Blick auf friedliches Miteinander der Menschen.
Ja, das friedliche Miteinander der Menschen, wie kann ich mir das so genauer vorstellen?
Dazu wiederum findet sich im Strafgesetzbuch der Paragraph 166, der lautet: Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen. Strafbar ist es, den Inhalt eines religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses beschimpfend zu verunglimpfen, wenn dies den öffentlichen Frieden stören kann. Entscheidende Bedeutung kommt also der Formulierung »stören des öffentlichen Friedens« zu. Und dabei reicht es aus, dass eine Aktion oder auch ein Kunstwerk den öffentlichen Frieden nach richterlicher Einschätzung stören könnte, um die Kunstfreiheit gegebenenfalls auch einzuschränken. Es muss also nicht erst zu gewaltsamen Protesten gekommen sein, damit der Paragraph 166 Anwendung findet.
Was kann das denn theoretisch für eine Strafe geben oder was kann daraus folgen, wenn ein Gericht so entscheidet?
Eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder eine Geldstrafe. Kritik gibt es immer wieder an den Paragraphen. Zum Beispiel sei nicht klar definiert, was alles unter den Begriff Beschimpfung falle, der ja sehr offen ist. Auch ist es schwierig festzustellen, wann genau eine Beschimpfung dazu geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Also wie viele Personen müssen betroffen sein, damit der öffentliche Friede gestört ist. Die internationalen Menschenrechte sind da zum Beispiel präziser und sehen eine Strafe nur dann vor, wenn ein Werk zu Diskriminierung oder Gewalt gegen Gläubige aufruft.
Wann kam es denn überhaupt erstmals in Deutschland zu einer einheitlichen gesetzgeberischen Regelung mit Blick auf das Thema Herabwürdigung von Religion bzw. Gotteslästerung?
Die kam mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs und dem Inkrafttreten des Reichsstrafgesetzbuches am 1. Januar 1872. Dort hieß es, wer öffentlich Gott lästert oder eine inländische Kirche oder Religionsgesellschaft beschimpft, wird bestraft. Der Paragraph ähnelt im Aufbau übrigens unserer heutigen Formulierung im Strafgesetzbuch bis hin zu diesem Wort Religionsgesellschaft, die ihre Wurzeln in diesem Fall eben noch im Deutschen Reich hat.
Und während der Zeit der beiden deutschen Diktaturen im 20. Jahrhundert, dem Nationalsozialismus und der DDR, da war ja die Kunstfreiheit faktisch aufgehoben. Aber wie sah das dann in der jungen Bundesrepublik aus?
Mit dem Grundgesetz kam für Westdeutschland die sogenannte Kunstfreiheit. Letzte wichtige Änderung war in dem Zusammenhang dann das Strafrechtsreformgesetz. 1969 war das. Der oft umgangssprachlich so bezeichnete Blasphemie-Paragraph wurde eingeschränkt. Die Beschimpfung eines religiösen Bekenntnisses ist seitdem dann strafbar, wenn die Beschimpfung dazu geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Die juristische Bezugsgröße ist also der öffentliche Friede und nicht mehr das persönliche oder weltanschauliche Empfinden. Wenn eine Beschimpfung gegen die Menschenwürde oder Persönlichkeitsrechte verstößt, ist die dann auch strafbar.
Silas, dann tauchen wir doch mal ein in die bundesrepublikanische Geschichte, denn dass Paragraphen und Gesetze verabschiedet werden, heißt ja nicht, dass es nicht auch konfliktfrei zugeht. Zum Beispiel eben beim Thema Kunst, Film und Religion.
Unser erstes Beispiel führt uns ins Jahr 1982 und es geht um den Film Das Gespenst von Herbert Achternbusch.
Was passiert denn in diesem Film?
In der Eröffnungsszene klagt eine frustrierte Nonne in einem Klostergang vor einem Kruzifix ihr Leid. Dann furzt sie den Jesus an und erweckt ihn damit zum Leben. Jesus steigt vom Kreuz herab und zieht dann durch Bayern. Auf seinem Weg trifft er auf PassantInnen, die Polizei, einen Bischof und andere. Immer wieder verwandelt er sich dabei in eine Schlange, die aber schwächer und schwächer wird. Und am Ende wird die Schlange von einem Greifvogel geschnappt und gemeinsam steigen sie in die Lüfte.
Ein Film aus dem Jahr 1982. Silas, jetzt bist du ja auch Filmemacher und Drehbuchautor. Wie wirkt denn dieser Film auf dich?
Ich muss dazu sagen, ich hatte zunächst nur von dem Film gelesen und da hatte ich ihn mir in meinem Kopf um einiges drastischer und deutlicher vorgestellt. Und das Ganze filmisch auch noch in Schwarz-Weiß, was in den 80ern ja nun auch nicht mehr gängig gewesen ist. Aus heutiger Perspektive kann ich mir kaum vorstellen, dass das mal ein Skandal gewesen ist.
Das war ja nun eine andere Zeit, in der die Kirche auch ein anderes Standing in der Gesellschaft hatte und auch im Alltag gläubiger Menschen.
Das war dem Filmverleih, der das Gespenst in die Kinos bringen wollte, wohl auch bewusst. Jedenfalls hat er ihn einer Juristenkommission vorgelegt, um die strafrechtliche Unbedenklichkeit abzusichern. Dort wurde dann verlangt, eine Szene herauszuschneiden, in der Jesus Christus mit einem Fäkalwort angesprochen wird. Im nächsten Schritt allerdings landete der Film bei der FSK und wurde, anstatt einer Freigabe ab 18 Jahren, gar nicht freigegeben. Die Prüfer begründeten das damit, dass Achternbuschs Film ein nur noch pessimistisches und nihilistisches Grundmuster der Welt erzeuge, was dem religiösen Empfinden eines nach Millionen zählenden Teils der Bevölkerung in öffentlichen Vorführungen nicht zugemutet werden könne. Der Verleih ging dann in Revision und mit knapper Mehrheit wurde entschieden, und da zitiere ich jetzt nochmal, dass es an der Besichtigung dieses Streifens interessierten erwachsenen Besuchern überlassen bleiben solle, sich mit dem nach Inhalt und Form sicherlich und begreiflicherweise umstrittenen Film auseinanderzusetzen.
Was sorgte denn dann aber für den Skandal?
Der kam erst viel später. Als der Film 1982 im Kino lief, da bekam er kaum Beachtung. Erst ein ganzes Jahr später veröffentlichte die Bild einen Artikel darüber, dass die staatliche Filmförderung eine Verschwendung sei, und darin tauchte dann als Beispiel Das Gespenst auf. Daraufhin erhielt das Innenministerium hunderte Beschwerdebriefe. Der CSU-Minister Friedrich Zimmermann schaute sich den Film an und strich die noch ausstehenden Raten der Filmförderungen für Regisseur Achternbusch in Höhe von damals 75.000 D-Mark. Danach demonstrierten dann sowohl die Befürworter als auch die Gegner des Filmes. Bei der Verleihung des Bundesfilmpreises in Berlin verkleideten sich Filmschaffende als Gespenster. In München hingegen veranstalteten über 1000 katholische PfadfinderInnen eine Sühneprozession, bei der sie um Vergebung für den Sünder Achternbusch baten.
Ja, wie du das so schilderst und wenn man darüber nachdenkt, dann klingt das ja für heutige Verhältnisse schwer vorstellbar. Also einmal die Demonstrationen und dann ein Minister, der für einen bereits produzierten Film die zugesicherten Fördermittel nachträglich kürzt.
Zumal Filmförderung ja letztlich den Lebensunterhalt von KünstlerInnen, insbesondere von Filmschaffenden, garantiert. Und wenn Herbert Achternbusch Gelder nachträglich aberkannt werden, dann bedeutet das, dass der Regisseur auf den Schulden der Produktion sitzen bleibt. Der Fall hatte dann auch Folgen für die gesamte Filmbranche, weil Minister Zimmermann daraufhin Änderungen am Reglement des Bundesfilmpreises vornahm, zu Ungunsten kleiner künstlerischer Produktionen.
Das heißt, man kann feststellen, die Kritik von Gläubigen führte also zu konkreten Entscheidungen in der Kulturpolitik und hier eben konkret in der Filmförderung. Du hast ja zu dem Fall recherchiert. Gab es denn ein Gerichtsurteil, auf das sich Friedrich Zimmermann stützen konnte bei seiner Entscheidung?
Die Staatsanwaltschaft hat zwar Anklage erhoben auf Grundlage des Paragraphen 166, mit dem wir uns vorhin schon beschäftigt haben, aber das Verfahren wurde eingestellt. Die Begründung lautete, dass dem Film, Zitat, ein Mindestmaß an Format fehle und er daher lediglich in die Kategorie des dürftigen, läppischen, albernen und geschmacklosen falle.
Und das finde ich schon interessant, dass ausgerechnet ein vom Gericht als niederbefundenes Niveau hier das Werk vor einem Filmverbot geschützt hat. Denn das ist ja die Folge dieser Entscheidung des Gerichts.
Ja, das kann man so sagen. In Österreich, da sah das anders aus. Dort ist der Film aufgrund von Herabwürdigung religiöser Lehren, wie es dort im österreichischen Gesetz heißt, bis heute verboten.
Silas, du hast noch ein Beispiel eines Konflikts mitgebracht. Wir springen dafür in das Jahr 2000 und auf die Theaterbühne. Und das Stadttheater Heilbronn spielte damals das Stück Corpus Christi des US-amerikanischen Dramatikers Terence McNally. Und darin wird die Lebensgeschichte und der Leidensweg Christi erzählt, mit Geburt in Bethlehem, Wundern und Kreuzigung, aber in Form einer queeren Tragödie. Jesus und seine Jünger sind in dem Stück allesamt homosexuell. Und am Ende verrät Judas seinen Herrn, weil Jesus ihn als Liebhaber hat abblitzen lassen.
Das Stück wurde dann auch einige Male aufgeführt, aber am 26. Februar 2000 betrat ein Polizist die Bühne und hat die Vorstellung beendet, wegen einer Bombendrohung gegen das Theater.
Nach der Evakuierung wurde das Gebäude abgesperrt und durchsucht. Eine Bombe wurde aber nicht gefunden. Silas, konnte denn damals ermittelt werden, wer hinter der Bombendrohung steckte?
Nein, das hat sich nie aufklären lassen. Protestiert hatten vor dem Theater christliche und muslimische Gruppen. Aber ob da ein Zusammenhang mit der Drohung stand, das kann nicht seriös beantwortet werden.
Und wie ist das Theater mit der Situation umgegangen?
Schon am Abend der Drohung stand Intendant Klaus Wagner auf dem Platz und sagte sinngemäß, er lasse sich von wem auch immer nicht den Spielplan vorschreiben. Und so wurde Corpus Christi dann schon zwei Abende später wieder gespielt, wenn auch unter strengem Polizeischutz. Es blieb dann nicht bei einer Bombendrohung. Im März kündigte eine islamistische Gruppe an, eine ferngesteuerte Rakete auf das Theater abfeuern zu wollen, wenn das Stück weiter gespielt werde. Und im Juni erhielt dann der Intendant des Kasseler Staatstheaters Morddrohungen. In den USA hatte sich übrigens Ähnliches ereignet. Dort haben muslimische Fundamentalisten zur Ermordung von Autor Terence McNally aufgerufen.
Und dass auf solche Androhungen auch Taten folgen können, das zeigt zum Beispiel der mörderische Anschlag von Islamisten auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo, die damals im Jahr 2015 Karikaturen des Propheten Mohammed abgedruckt hatte. Und bei dem Terrorangriff wurden damals 10 Mitglieder der Redaktion ermordet. Später reklamierte die Terrorgruppe Al-Qaida den Anschlag für sich.
Diesen schrecklichen Fall habe ich nicht mit aufgenommen, weil ich mich auf Deutschland fokussiert habe. Aber es ist wichtig, dass der Anschlag auf eine Redaktion hier erwähnt wird.
schauen wir nun nach Deutschland. Beim Stichwort Satiremagazin fällt einem vielleicht sofort die Titanic ein. Natürlich nicht das Schiff, sondern das gleichnamige Satiremagazin. Seit 1979 produziert die Redaktion ihre Ausgaben und seither eben auch so manchen Skandal. Silas, welchen Fall hast du denn für diese Folge ausgesucht?
Das war keine leichte Wahl. Alleine mit Päpsten gibt es circa ein Dutzend provokante Cover. Aber dann habe ich mich doch für den wohl bekanntesten Fall aus dem Jahr 2012 entschieden. Erstmalig ist damals nämlich mit Benedikt XVI. Ein Papst persönlich gegen die Titanic juristisch vorgegangen.
Grund des Streits war ein Cover, auf dem der damalige Papst Benedikt XVI. Zu sehen war, mit einem gelben Fleck auf seiner Soutane. Und darunter steht dann der Satz, die undichte Stelle ist gefunden. Die Ausgabe des Titanic-Magazins entstand zu einer Zeit, da zuvor monatelang über verschwundene Dokumente vom päpstlichen Schreibtisch im Vatikan berichtet worden war. Und zum Teil wurden diese gestohlenen Dokumente auch veröffentlicht. Und es wurde lange gerätselt, wer diese Dokumente entwendet haben könnte, bis eben klar war, es war der päpstliche Kammerdiener. Das Magazinbild des Papstes und die Coverüberschrift der Juli-Ausgabe der Titanic, die undichte Stelle ist gefunden, stellte textlich aber keinen direkten Bezug zur sogenannten Wattileaks-Affäre her.
In diesem Fall sah die katholische Kirche eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Papstes, wie Matthias Kopp, Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz, damals im ZDF sagte.
Wenn eine Person wie der Papst als inkontinent dargestellt wird, auf der Titelseite des Magazins und auf der Rückseite, ist das inakzeptabel. Hier werden Persönlichkeitsrechte verletzt. Das hat nichts mehr mit Satire zu tun, nichts mehr mit der Freiheit der Kunst.
Die Kirche erwirkte vor Gericht eine einstweilige Verfügung gegen das Titelbild, woraufhin die Titanic Widerspruch einlegte. Benedikt sei durch die Soutane klar in seiner Funktion als Oberhaupt der katholischen Kirche und eben nicht als Privatperson Josef Ratzinger dargestellt. Der damalige Titanic-Chefredakteur Leo Fischer hatte eine ganz eigene Erklärung für das Titelbild der Titanic.
Wir sehen einen sehr menschlichen, einen sehr bewegten Papst, der im Überschwang der Emotionen eben etwas Limonade über seine Soutane vergossen hat. Mehr haben wir mit diesem Titel gar nicht bezweckt.
Das waren also die Positionen in dem Fall, aber zu einem Prozess vor dem Landgericht Hamburg ist es dann nicht gekommen. Denn einen Tag vor der Verhandlung nahm die katholische Kirche ihren Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Titanic-Verlag zurück. Das Magazin durfte dann damit doch wieder verkauft werden. Der Fall beschäftigte auch den Deutschen Presserat. Nach 182 eingegangenen Beschwerden gab es eine Rüge gegen die Titanic. Und vom Presserat hieß es damals, im vorliegenden Fall sei die Grenze der Meinungsfreiheit überschritten worden. Es sei kein Sachbezug zur Rolle des Papstes in der damaligen Wattileaks-Affäre erkennbar. Die Person Josef Ratzinger werde von der Titanic als undichte Stelle tituliert und durch die befleckte Soutane der Lächerlichkeit preisgegeben. Dies sei nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt.
Geschadet hat das Cover dem Satiremagazin aber nicht. Im Gegenteil, die Titanic war in aller Munde und der Papst wurde seitdem umso häufiger auf dem Cover abgebildet.
Und nun springen wir aus dem Jahr 2012 in die Gegenwart, denn dort kamen im Sommer auf einmal Meldungen aus Osnabrück. Wir rufen das noch einmal in Erinnerung. Dort wurde im Juni vom Intendanten ein Theaterstück über den Missbrauch in der katholischen Kirche abgesagt.
Der ganze Fall hat mich schon überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir im Jahr 2025 überhaupt noch solche Diskussionen darüber führen würden, ob und wie Glaube auf der Bühne gezeigt oder verhandelt werden darf. Lorenz Nolting, der beim Theaterstück Ödipus Exzellenz Regie geführt hätte, dem ging das wohl nicht anders.
Ich habe noch nie in meiner Zeit als Theaterregisseur davon gehört, dass Szenen verboten werden, um christliche Gefühle zu schützen. Das erscheint mir auch heute noch komplett bizarr. Und der gesamte Vorgang, auch ein Stück abzusagen, ist extrem selten.
Silas, wie lautete denn damals die Kritik?
Das Theater Osnabrück schrieb in der offiziellen Stellungnahme im Sommer sehr vage von künstlerischen Differenzen. Genauer soll sich der Streit an der geplanten Szene eines Gottesdienstes entzündet haben, die in dem Stück zur Aufführung gekommen wäre. Kurz nach der Absage des Stückes äußerte sich der Intendant Ulrich Mokrusch in einem Telefoninterview im NDR.
Für mich war es so, dass das Anliegen, das wir ja gemeinsam hatten, zu sagen, wie können wir systemische Kritik an Kirche sichtbar machen und auch auf Verfehlungen hinweisen, im Grunde genommen überlagert wurde durch diesen reißerischen Umgang mit zentralen Glaubensinhalten. Das fand ich für das Thema verkehrt und für das Thema auch schädlich und das fand ich für unser Publikum nicht adäquat.
Silas, du hattest ja für diese Folge auch ein Interview mit Herrn Mokrusch angefragt, aber er wollte nicht. Und so steht zum Beispiel die Frage im Raum, was der Intendant denn gemeint haben könnte, wenn er von einem reißerischen Umgang spricht.
Ich durfte das Skript zu Ödipus-Exzellenz lesen und bei der Gottesdienstszene handelt es sich um einen Bußgottesdienst eines Bischofs. Nur, dass das Skript eben die artikulierte Reue anzweifelt, indem die Szene den Gottesdienst so überspitzt, dass der Bischof herumschreit und sich am Ende die Augen aussticht. Die Szene sollte für das Regie-Team verdeutlichen, dass die Kirche trotz jahrzehntelanger Vertuschung meint, sich selbst für ihre Sünden vergeben zu können. Wie diese Szene aber auf der Bühne ausgesehen hätte, das konnte der Intendant gar nicht wissen, wie Regisseur Nolting ausführt.
Ich habe den Intendanten kein einziges Mal auf einer Probe gesehen, bevor das Verbot kam. Laut eigener Aussage hat er nur das Vaterunser gelesen, dieses Gottesdienstes. Und da hätte er sich schon so beschmutzt gefühlt, dass er uns das verbieten würde, weil er sonst das Stück explodieren lässt.
Das ist ja nun etwas, was den Fall Osnabrück von den anderen abhebt. Also es sind hier nicht Demonstrationen von Gläubigen oder Interventionen der Kirche, die sich gegen ein Kunstwerk oder ein Theaterstück wenden, sondern es ist der Intendant selbst, der hier eingegriffen hat.
Deswegen wehrt sich Mokrusch auch gegen den Vorwurf, wenn Wörter wie Zensur oder Eingriff in die Kunstfreiheit fallen. Er ist als Intendant der Gesamtverantwortliche für die Bühne und sieht sich damit selbst als eine künstlerische Stimme im Schaffensprozess.
In einigen Medienberichten, da wurde auch immer wieder die Frage aufgeworfen, ob das Bistum Osnabrück womöglich Einfluss auf die Stückabsage genommen haben könnte.
Dem bin ich auch nachgegangen, aber habe dafür keinerlei Hinweise gefunden. Übrigens behauptet das nicht einmal das künstlerische Team. Gleichwohl stört man sich aber daran, dass Ulrich Mokrusch das Stück abgesagt hat und laut dem Regie-Team angeblich deshalb, weil dieser auf ein gutes Verhältnis zur Kirche bedacht sei. Bei dem Regie-Team kamen offenbar Zweifel an der Neutralität des Intendanten auf und als Mokrusch dann irgendwann vorschlug, man könne die Szene ja gemeinsam proben, konnte man sich das nicht mehr vorstellen, das Stück in seiner Anwesenheit zu Ende zu entwickeln und hat seine Teilnahme an den Proben dann abgelehnt.
Und der Fall ist ja auch deshalb besonders tragisch, weil letztendlich wegen einer Szene ein gesamtes Kunstwerk abgesagt wurde, das die Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Thema, nämlich den Missbrauch in der Kirche, hätte lenken sollen.
Intendant Mokrusch sagt ja auch vollkommen glaubhaft, dass er diesem Thema Raum geben wollte. Es war ihm wichtig, denn sonst hätte er dem Stück mutmaßlich nicht die große Bühne und auch nicht die besondere Aufmerksamkeit einer Spielzeiteröffnung geben müssen. Das Thema Missbrauch sollte also auf der Bühne bearbeitet werden. Aber der Intendant stört sich ganz offensichtlich an der Gottesdienstszene, in der auch Glaubenstraditionen und Rituale dargestellt werden sollten. Dem künstlerischen Team aber war nun genau diese Gottesdienstszene wichtig, weil der Missbrauchsskandal eben auch mit kirchlicher Macht, mit Deutungshoheit, mit Druck und mit Ritualen verbunden war. Darauf weist auch Karl Hauke hin, der an dem Stück mitgeschrieben hat und selbst jahrelang sexualisierte Gewalt erleiden musste.
Mein Täter flüsterte mir immer wieder ein, der liebe Gott will, dass wir uns gern haben. Oder wenn es weh tut, dann reinigt es dich von deinen Sünden. Das gemeinsame Gebet bereitete jedes Mal neu die Gewalttat vor. Das zeigt, der Machtmissbrauch geschieht in einem spirituellen Nebel. Die Riten, Gebete und heiligen Gegenstände des katholischen Alltags sind die sichtbaren Manifestationen dieser Machtideologie. Wenn man nun die Verbrechen von den Merkmalen ihres Kontexts getrennt sehen will, ermöglicht das den Tätern und auch den Gläubigen ebenfalls, sich der Verantwortung für dieses ideologische, für dieses vorgebliche heilige Geschehen zu entziehen.
Das Stück ist am Ende nicht zur Aufführung gekommen. Aber das Thema ist damit noch nicht vorbei. In Osnabrück wird weiter über Ödipus-Exzellenz diskutiert. Zuletzt hat sich das Schauspielensemble an die Öffentlichkeit gewandt mit den Unterschriften von 600 Kulturschaffenden. Darin fordern sie, dass die Machtstrukturen am Theater Osnabrück und andernorts verändert werden müssen.
Silas, nun haben wir uns mit mehreren ganz unterschiedlichen Fällen beschäftigt, in denen Kunst und Glaube eben in Konflikt miteinander geraten sind. Kannst du trotz der unterschiedlichen Fälle eine Art Fazit ziehen?
Mir ist im Nachhinein etwas aufgefallen, was, abgesehen von dem Titanic-Cover, alle vorgestellten Fälle gemeinsam haben. Die KritikerInnen kannten das Kunstwerk nicht. Bei Das Gespenst kamen die wütenden Leserbriefe als Reaktion auf einen Zeitungsartikel, da lief der Film aber schon gar nicht mehr in den Kinos. Die gläubigen Demonstranten standen vor dem Heilbronner Theater, aber weigerten sich, das Stück anzusehen. Und der Osnabrücker Intendant hat die Gottesdienstszene nach der Lektüre des Skriptes untersagt. Da standen die Proben der Szenen aber noch bevor. Sicherlich lässt sich nichts verallgemeinern und jeder Fall hat seine ganz eigene Geschichte. Aber das scheint mir nach der Recherche im religiösen Kontext durchaus häufiger vorzukommen. Dass nämlich Gläubige, womöglich annehmen, sich selbst schuldig zu machen, wenn sie einem Kunstwerk Aufmerksamkeit schenken, das nicht mit ihrem Glauben vereinbar scheint.
Niemand muss freilich Theaterstücke und Filme sehen, die er nicht sehen möchte, aber ein offener Diskurs auf Faktenbasis, der wird so zumindest erschwert bis unmöglich. Und noch eine Auffälligkeit kann man bei den genannten Beispielen feststellen. Wenn sich religiöse Kritik regte, sorgte das fast immer dafür, dass das kritisierte Werk noch bekannter wurde. Also wer weiß, ob diese Kunstwerke, Theaterstücke, Cover oder Filme ansonsten heute noch in Erinnerung geblieben wären und wir uns heute darüber unterhalten würden. Soweit diese Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft zum Thema Kunst und Glaube. Für Fragen, Anregungen und Kritik gibt es eine Mailadresse, vertikalhorizontal@ndr.de, vertikalhorizontal geschrieben in einem Wort, @ndr.de. Diesen Podcast kann man abonnieren. Man findet ihn zum Beispiel unter ndr.de/info oder auch in der ARD Audiothek. Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute Florian Breitmeier
und Silas Degen.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.